Kannst du bitte kurz etwas sagen?
Nein. 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 Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und dem Grumpy Pete.
Der nur grumpy ist, weil David die letzte Dreiviertelstunde massiv genervt hat. Absichtlich.
Das ist wahr.
Ja, absichtlich hat er das gemacht.
Ja.
Absichtlich.
Ja.
Ja, schäm dich.
Absichtlich.
Ja, du machst es auch so geschickt, dass man lange braucht, um zu merken, dass es absichtlich ist und nur um zu nerven.
Naja, irgendwann muss ja auch mal der Fünfjährige raus.
In diesem Sinne herzlich willkommen zu der x-ten Folge Erzählturbine mit unserem Helden hier, britischer Offizier.
Richard Sharp, vierte Folge.
Richard, ich wollte William sagen, war nah genug dran.
Richard, William, ja, irgend so ein Britag halt, ja, ja.
Ja, britischer Vorname Sharp.
Charles gibt's auch noch, ne?
Das ist Charles, alle Charles William oder Richard.
Ja, jetzt haben wir alle
Namen
durch.
Gibt's nicht. So muss man in England heißen. Ja, genau. Der tut halt Dinge oder es werden Dinge mit ihm getan. Man weiß es nicht so genau, wie sich das entwickelt und nebenbei wird eine Burg belagert.
Pretty much. Danke für die Zusammenfassung.
Und also alle wollen ihn töten. Und er will das nicht. Bin mir gerade auch nicht so sicher, inwieweit er weiß, dass alle ihn töten wollen.
Er kann sich das denken, aber er hat es jetzt nicht gehört, als das besprochen wurde.
Er ist jetzt auch noch nicht quasi gefangen oder so. Also das,
Nein. Der ist jetzt halt in dieser vorgelagerten Stellung, da wo die halt die echte Belagerung vonstatten geht, da wo die Straße gebaut wird und so. Also er ist auch einfach räumlich jetzt von seinen Häschern in der Etappe getrennt. Mhm. Und der lungert da jetzt rum und wartet drauf, dass die Ochsenkarren endlich ankommen. Und die sind ja vergessen worden, loszuschicken. Und das ist genau die Stelle, wo wir jetzt einsteigen. Würde ich mal sagen, ja. Geht's los, wa?
Yes, yes, yes.
Ja, und da steigen wir genau da an dieser Stelle ein, als endlich dieser Trottel von Versorgungsoffizier namens Torrance mit dem Nachschub dort ankommt. Für den jetzt besonders ungünstig ist, dass in der Zwischenzeit auch General Wellesley eingetroffen ist und sich sehr wundert, dass die Nachschubkolonne nicht schon gestern hier war. Und der will jetzt antworten.
Mhm.
Und der zitiert jetzt auch, also der stellt jetzt fest, dass Sharp, und den kennt er ja persönlich, weil das ist ja der General, den Sharp mal gerettet hat, weswegen er jetzt Offizier ist. Und der nimmt Sharp halt mit und ist zudem auch für seine Verhältnisse freundlich. Also General Wellesley hat eine Reputation dafür, insgesamt eher unfreundlich zu sein.
Mhm.
Bis manche nennen ihn hinter vorgehaltener Hand sogar ein wenig harsch. Und das geht natürlich harsch, ja. Und das geht natürlich als britischer Gentleman so gar nicht. Also das muss man auch verstehen sozusagen. Wellesley ist als Angehöriger des Hochadels und mit einem gekauften Offizierspatent, das haben alle, aber das werfen sich alle auch ständig gegenseitig vor. Also die Begründung geht immer so. Ja, der kann ja nichts können. Der hat ja sein Patent nur gekauft. Ja, aber William, das
hast du. Aber kaufen jetzt nicht alle?
Aber William, das hast du doch auch. Ja, aber ich kann ja auch was. Nein, und das große Problem, warum alle Wellesley hassen, ist zum einen, weil er unfassbar reich ist und zum zweiten, weil er tatsächlich ernsthaft erfolgreich ist.
Okay, dann kann er ja doch was.
Ja, natürlich. Ja, der ist, das ist wahrscheinlich einer der großen militärischen Geister der britischen Armee jemals.
Mhm.
Aber also heute wird der auf eine Stufe gestellt mit Admiral Nelson, was der absolute Oberheld des britischen Militärs ist.
Ja.
Das war damals noch nicht der Fall, liegt doch einfach daran, dass er ungefähr 50 Jahre jünger ist als Nelson, auch wenn sie zur selben Zeit gelebt haben und sich wohl auch begegnet sind.
Mhm.
Aber Nelson hatte schon viel mehr Meriten als Wellesley zu der Zeit, als sie zusammen quasi gelebt haben. Genau, und für dessen Verhältnisse ist der jetzt freundlich zu Sharp, ohne dass Sharp es weiß, fragt sich Wellesley aber, ob dieses Erheben in den höheren Offiziersrang jetzt tatsächlich so eine sonderlich gute Idee war. Also ob er Sharp damit einen Gefallen getan hat und ob der jetzt nicht total unglücklich ist, weil ne, ist ja logisch, natürlich wird er von allen ausgegrenzt, weil er ist ja eigentlich Pöbel.
Ja.
Und das ist natürlich diesem General auch bewusst. Und jetzt fragt er sich so ein bisschen, und das sind so ganz abgefahrene Gedankengänge, sollte ich jetzt wirklich weiterhin freundlich zu ihm sein? Mache ich sein Los damit nicht nur noch schwerer?
Wieso das?
Naja, wenn er jetzt auch noch, also der kennt ja auch seinen Ruf, und wenn er jetzt auch noch freundlich zu Sharp ist, dann ist das ja mehr Grund für alle anderen, Sharp zu hassen. Als ohnehin schon.
Ah.
Und ich weiß nicht immer nicht, wie ich solche Gedankengänge finden soll. Also was bei Sharp tatsächlich jetzt steht, er nimmt es als unfassbar kühl vor. So, ich hab dein Leben gerettet und du gibst mir nicht mal die Hand, auf dem Level quasi, ja?
Ja, das ist halt, er kann ja auch nicht verraten, warum er das sich so verhält.
Naja, genau, ne? Und das sind dann, alle machen sich total Gedanken und alle wirken total gedankenlos. Das ist ein bisschen lustig. Und was jetzt halt auch überhaupt nicht hilft, ist, dass Wesley, ne, aber da ist er in Rage und da denkt er halt jetzt über solche Details nicht nach, sondern ist er halt wirklich in Rage. Der zitiert jetzt halt den Torrance vor sich. Sharp ist noch da, wird auch nicht weggeschickt. Und dann macht der Torrance halt zur Sau. Ne? Was das soll, warum sie so spät sind, quasi ein Maratenspion ist und so weiter. Und sagt dann halt im gedankenlos nebenher sowas wie, Sharp, sie sorgen schon dafür, dass das hier alles klappt, ne?
Mhm.
Ja, und damit hat er natürlich eine unfassbar, also wäre die nicht eh schon da, aber er hat eine unfassbar riesige Zielscheibe auf Sharps Rücken gemalt.
Ja.
Weil dieser Emporkömmling, der sich einbildet, dass man Klassenschranken überwinden kann, ist also auch noch ein Liebling vom Chef.
Mhm.
Weiß nicht, wie das in deiner Erfahrung so ist, aber meine Erfahrung ist, dass normalerweise das bei jeder Belegschaft nicht sonderlich gut ankommt.
Nee, gar nicht.
Naja, und weil er gerade schon mal dabei ist, Torrance zur Sau zu machen, geht's gleich weiter. Was Wesley auch überhaupt nicht passt, ist, dass bei Torrance ständig irgendwer aufgehängt wird. Weil sind ja jetzt schon zwei. Irgendein Händler und jetzt auch noch ein Schreiberling. Und das, wo es den stehenden Befehl gibt, Zivilbevölkerung auf gar keinen Fall irgendwie aufzuhängen. Aufgehängt werden nämlich nur Soldaten. Also ist ein expliziter Befehl. Na, wenn da irgendwas ist, dann muss es eine ordentliche Gerichtsverhandlung geben nach Zivilrecht. Dieses On-the-Spot-Aufhängen ist Militärrecht.
Okay, aber nach der Verhandlung wirst du dann aufgehängt.
Ja, klar.
Okay.
Aber das sind doch zwei Welten.
Ja, ja, klar. Ich wollte nur verstehen, warum, der sagt ja, der darf nicht aufgehängt werden, aber eigentlich darf er wohl aufgehängt werden, wenn du vorher einen Prozess machst.
Es geht um Due Process, nicht ums Ergebnis.
Ja, ja gut. Das wollte ich nur verstehen.
Naja, und für Wesley halt ganz spezifisch, das ist halt sein Befehl. Ne? Also müsste er jetzt den Torrance aufhängen, aber das bringt viel zu viel, es ist viel zu viel Aufwand und bringt zu viel Unruhe rein.
Ja, 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 ja. Also wenn du hoch genug bist, ist es mal wieder das Beispiel, wenn du weit genug die Leiter hochgeklettert bist, kann dir nichts passieren.
Ja, ja, und weil er jetzt eh schon mal dabei ist, sich über Torrance aufzuregen, malt er halt im Vorbeigehen immer mehr und viel und größere Schilder auf Sharps Rücken. Du erinnerst dich, das Erste, was Torrance getan hat, nachdem sie den Händler aufgehangen hat, war an Wesley zu schreiben und zu sagen, hallo, hallo, ich habe hier übrigens das ganze gestohlene Zeug wiedergefunden, hallo, hallo, ich war's, bitte hier belobige mich. Und Wesley durchschaut das aber, dass das Blödsinn ist und sagt das jetzt in dieser Situation auch und sagt, naja, und ich wette, Sharp hat hier den ganzen Krempel wiedergefunden, weil so ist unser Sharp.
Ja.
Das ist alles, also das ist ja alles irgendwie so ein bisschen nett gemeint auch und stimmt ja auch, denn ist ja halt nicht sonderlich hilfreich. Und weil sie halt schon immer noch dabei sind und dann sieht man, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das dem Autor abnehme, wie sehr dieser General da sozusagen in Details drin ist. Also tatsächlich fällt ihm auch auf, dass Hexville da ist. Aber gut, ich meine, den kennt er immerhin auch. Und ja, sagt, was macht der eigentlich noch hier? Dessen Einheit ist ja gar nicht bei uns, die gehört nicht zu uns, der soll zurück zur 33. Und dann sagt Torrance, nein, das geht nicht, Hexville ist unentbehrlich und er ist der Einzige, der die Zettelwirtschaft versteht und bla bla bla. Und ja, dann sagen, ja gut, okay, dann bis Gavel gar gefallen ist, können sie dessen Dienste noch in Anspruch nehmen, aber dann muss er gehen.
Mhm.
Und zum einen, ich weiß ja nicht, ne, dass er so weiß, dass irgend so ein Sergeant da ist. Zum anderen, dass man interpretiert als, naja, vielleicht lassen wir dem Torrance doch noch irgendwas, wenn wir jetzt ihn gerade voll zu Sau machen, dann lassen wir wenigstens diesen komischen Sergeant. Aber eigentlich ist es so ein absolutes No-Go, weil auch der hat stehenden Befehl, wieder zu seiner Einheit zurückzukehren. Der ist ja ursprünglich nur da, wir erinnern uns, weil er Sharp einsammeln sollte in Buch 1. Ne, nur deswegen ist der überhaupt von seiner Einheit getrennt. Okay, wir erinnern
uns an nichts, was in Buch 1 war. Come on, das ist 4 Bücher her, 3 Bücher.
Ja, und irgendwie 2 Jahre oder so.
Genau, und das soll ich mir gemerkt haben.
Naja, ich habe jetzt auch mehr mit den Binge-Hurries, und ja, wir wissen, dass es euch gibt, gesprochen, die so am Stück die Episoden durchhören.
Mhm, und die erinnern sich an etwas, was vor 100 Episoden stattgefunden hat.
Ja, schon.
Nö, also gerade wenn du binst, erinnerst du dich viel schlechter an die Sachen, die du hörst, als wenn du es nicht binst. Also gibt es tatsächlich empirische Untersuchungen zu, die wurden jetzt nicht im Podcast-Kontext gemacht, aber mit Serien.
Okay.
Und ja, seit es Streaming-Dienste gibt und du konntest auch vorher bingen, wenn du was nachgeschaut hast, aber du erinnerst dich wesentlich schlechter an die Sachen, die in den Serien passieren, als wenn du einzelne Folgen guckst.
Das ist abgefahren, das würde ja bedeuten, also ich mache sowas ja auch regelmäßig.
Bingen.
Ja, aber vor allen Dingen halt im Audiokontext, ne? Natürlich auch mit Serien, aber halt im Audiokontext und baller dann irgendwie, weiß ich nicht, in 2 Wochen irgendwie 500 Folgen von irgendeinem Podcast durch.
Mhm.
Und ich kann mich ganz hervorragend erinnern, wie ich das bedeutet, würde ich das in jeden Tag nur eine Episode hören, dann könnte ich sie auswendig hersagen.
Das weiß ich nicht.
Das wäre sehr cool.
Solche Untersuchungen arbeiten ja immer mit dann am Ende Durchschnitten.
Mhm.
Das bedeutet nicht, dass das für alle Menschen im gleichen Maßen gleich dolle sich auswirkt.
Toll, schade.
Aber vielleicht denkst du auch nur, du erinnerst dich so super gut an alles, was in den 500 Folgen war. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, dann bricht es zusammen wie ein Kartenhaus.
Hexville.
Ne?
Über diese Möglichkeit möchte ich nicht nachdenken.
Mhm.
Genau, aber was jetzt halt klar ist und was jetzt für alle Beteiligten, also diesen kompletten Offiziersstab, die alle dabei sind, ne? Also das ist eine total humiliating Situation für diesen Torrance. Das ist halt vor versammelter Mannschaft wird er zur Sau gemacht, ja.
Mhm.
Und was jetzt allen klar ist, also vor allen Dingen Sharp klar ist, aber auch dem General klar ist, ist, dass diese Situation da mit Sharp und Hexwell und Torrance eigentlich untragbar ist. Und das ist der Moment, wo ein anderer alter Bekannter einen Schritt vormacht und Sharp im Prinzip rettet, und das findet der General auch super und sagt sofort, ja, so machen wir das. Nämlich Auftritt des Ingenieurs Major Elliot.
Mhm.
Der braucht nämlich Material, um eben die Straße zu bauen. Und der sagt, ja, und wisst ja, wir werden ja ständig beschossen, hier sterben ständig Leute, ich habe auch Personenmangel, und den Richard, den kenne ich ja auch gut. Wir haben schon irgendwie bei der letzten Belagerung gut zusammengearbeitet. Den nehme ich auch einfach gleich mit, ne? Das ist doch in Ordnung für Sie, Torrance, oder? Ne? Vielleicht auch kein relevantes Detail. Das ist halt ein Major, das ist höher als Captain. Übrigens total lustig, das hängt in dem Fall, hängt der Rang tatsächlich mal an der Qualifikation. Also wenn du als Ingenieur zu der Armee kommst, dann bist du immer Major.
Ah ja.
Ja, die haben auch eigene Uniformen. Also die sind nicht rot, sondern die sind blau. Also ist einfach halt so eine Sonderstellung.
Das ist halt nicht so clever, ne? Also Majors oder Ingenieure?
Ingenieure sind blau. Aber alle, ja, nicht, also alle Ingenieure sind blau, aber nicht alle Majore sind blau. Aber alle blauen Majore sind Ingenieure.
Okay, also, ja, und es ist jetzt ziemlich dumm, das zu machen.
Ja, über das also Thema Signalfarben und Tarnung und so, das ist halt noch nicht angekommen.
Nee, also nicht nur Signalfarbe, Tarnung, ne? Wenn die halt alle ihr Rot tragen, dann tragen die halt alle ihr Rot. So be it. Aber wenn du jetzt, also Ingenieure sind ja sehr nützlich, gerade in so einer Belagerungssituation zum Beispiel, weil die können den Handwerkern ganz gut sagen, wie man so eine Maschine baut, ne, Belagerungsmaschine und so, ne, sind vermutlich meistens irgendwie Bauingenieure und jetzt kein irgendwie Chemieingenieur oder irgendwie.
Nein, wir sprechen
nicht,
schon.
Ingenieuren gibt, die jetzt vielleicht nicht nützlich sind.
Wir sprechen schon, ja, also es geht immer um Bau und Statik und so Dinge, ja.
Genau. So. Das heißt, das sind ja besonders, sagen wir mal, lukrative Ziele.
Ja, absolut, ja.
Also wenn ich denn jetzt so ein Scharfschützgewehr habe, was die ja schon hatten, die langsam nachgeladen haben, und dann hockt da ja immer einer irgendwo rum, den du wirklich was treffen konntest, und du kannst dann einmal irgendwie schießen, dann wäre es ja clever, so einen Ingenieur wegzupusten.
Absolut.
Ja, jetzt ist es vielleicht nicht so clever, wenn du auf 1000 Meter Entfernung erkennst, wer der Ingenieur ist.
Da hast du total recht. So, da sind die halt noch nicht. Und als Scharfschütze, also du hast hundertprozentig recht, es wird noch grobe, hängt von Armee ab, 50 bis 100 Jahre dauern, bis das wirklich einsickert.
Okay, ja.
Generell, wenn du Scharfschütze bist, dann willst du immer jemanden mit einem lustigen Hut erschießen. Es sind nämlich immer die mit dem lustigen Hut, die wichtig sind. Und je lustiger der Hut, desto wichtiger.
Ja, auch das so ein Ding halt, ne?
Also ja, ja. Aber es ist halt ein Trade-off, ne? Also du willst ja, also dass diese knalligen Uniformen und die sehr spezifischen Merkmale von Uniformen nach Rang haben ja auch einen Zweck. Also, ne? Und der Trade-off ist halt, klar, der Feind erkennt dich als das, was du bist, aber viel wichtiger in diesem völlig wilden Getümmel, wo du nie irgendwas siehst, hörst oder was auch immer irgendwie wahrnehmen kannst, ist, dass die eigenen Truppen wissen, wer du bist. Und wenn du einen lustigen Hut auf hast, dann machen die halt, warum, was du sagst.
Ja, aber es läuft doch so in dem ganzen Getümmel. Jetzt hast du ja deine Aufstellung und so weiter, und hast du ja deinen General, der da irgendwo rumlungert, dann hast du halt deine Majors, die da irgendwo rumlungern, und die reden mit ihren Captains, die da irgendwo rumlungern, und die reden mit den Sergeants, die da irgendwo rumlungern, und die reden da mit ihren Soldaten, die im Getümmel sind.
Genau, und das.
Also die sind da alle im Getümmel, ne, irgendwie.
Die sind relativ zügig alle im Getümmel irgendwie. Was du nicht vergessen darfst, ist ja, dass Kommunikation ja nur von Mensch zu Mensch stattfindet. Und irgendwann wird, also es gibt genug, bis weit, ja, weiter noch als Napoleon, gibt genug Momente, wo, weil so ein General halt irgendwie zwischen den Einheiten hin und her muss, und dann halt der General weggefetzt wird. Also das kommt ständig vor. Und dann willst du wenigstens vermeiden. Aber du hörst vermeiden,
eher auf deinen Sergeant als auf irgendeinen General.
Ja, wenn der den Sergeant findet, redet er auch mit dem Sergeant oder dem Captain oder dem Major. Wenn die gerade irgendwie verschütt gegangen sind, was auch ständig passiert, dann redet der General im Zweifel auch einfach mit dem Soldaten und sagt ihm, was er zu tun hat. Sowas wie, beschütz mich.
Das ist ein echt, echt dummes System.
Ja, eigentlich nicht, weil alles andere kaum funktioniert, weil du ja keine Kommunikationswege außer hinlaufen hast.
Ja, aber jetzt ist Hand aufs Herz, wir alle wissen, so ein General, ne? Der hat dann jetzt im Getümmel einfach überhaupt keinen Mehrwert, weil er gar nicht weiß, was da getan wird. So ein General ist ja, wenn überhaupt, unterstellen wir, es ist ein guter General, dann ist das ja jemand, der strategisch sich irgendwie nicht mal unbedingt einen Schlachtplan ausdenkt, aber irgendwie die Kampagne plant und überlegt, okay, wir gehen da hin, dort versuchen wir irgendwie den Feind abzugrasen, sonst irgendwas zu tun. Der hat doch überhaupt keine Ahnung, wie man sich im Getümmel verhalten sollte. Der war ja, also der dann scheinbar schon ein paar Mal, aber Getümmel ist ja nicht seine Kernkompetenz. Da gehört er nicht hin. Das ist wie so ein Geschäftsführer, der dann irgendwie bei dir rumlungert, während du versuchst, die Excel-Tabelle zu bauen, die er haben will.
Ja und nein. Also das ist eine sehr moderne Vorstellung, die du da artikulierst, und das ist heute exakt so, ne?
Hat ja auch einen Grund, warum das heute so läuft und nicht mehr so wie früher.
Ja, du hast viel. Also gehen wir 200 Jahre vor unsere Zeit, in der die Geschichte spielt, also ins 16. Jahrhundert. Da bist du ein guter General/Anführer, wenn du vorne mitkämpfst. Und das ändert sich graduell.
Ja.
Und das ist dann erst, also dieses von hinten Befehle geben, das gibt's auch mal in der Antike, ne, für alle Krümelkacker, die jetzt mit Xerxes, also irgendwelchen persischen Königen kommen oder so, das gibt's schon, das kommt schon mal vor, funktioniert aber in der Regel nur vergleichsweise gut.
Ist auch sinnvoller.
Ja, aber es funktioniert oft nicht.
Aber ist ja sinnvoller.
Ja, aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht.
Ja, gut, aber jetzt vorne im Getümmel rumdödeln funktioniert ja auch nicht aus einer irgendwie Sicht, um Befehle zu erteilen, weil du ja niemandem Befehle erteilen kannst, außer den 5 Leuten, die du gerade siehst.
Du vergisst, das findet ja sowieso nicht statt. Also es wird permanent von hinten irgendwie eingegriffen, ist auch super modern. Du sagst halt irgendwie, also es ist viel näher an dem, was wir modern Auftragstaktik nennen, dran, was diese vormodernen oder gerade ja so Wandel der Zeit begriffenen Armeen da machen, als an dieser sehr spezifischen Befehlstaktik, die alles einzeln vorgibt aus der Zentrale. Und das liegt wieder mit der Kommunikation zusammen. Ne? Die können das gar nicht. Also bis bis wenn einer sagt, irgendwie, keine Ahnung, ja, auf der linken Flanke ist was los, bis der im Generalstab ist und dann mit irgendeinem Befehl zurück ist, ist die Lage schon eine ganz andere. Und warum dieses General hängt vorne rum doch was bringt, ist eine andere Sache, über die wir schon tausendmal gesprochen haben. Der wichtige Teil, also du gewinnst ja nicht dadurch, dass du alle umbringst, du gewinnst dadurch, dass der Gegner wegläuft. Und was die Anwesenheit von so einem General üblicherweise verhindert, ja, ist das Weglaufen der eigenen Leute.
Why? Das ist ein Idiot mit einem witzigen Hut.
Ja.
Der ist ja, jetzt ist dieser, nee, dann mal ganz ehrlich, nein, jetzt ganz ehrlich, jetzt abgesehen von so Fällen, und jetzt wirst du mir irgendwie wieder erzählen, nee, den gab es aber gar nicht, hier Opfer der Filmindustrie. Wenn du jetzt nicht so einen Fall hast, wie du kämpfst für deine Unabhängigkeit und du hast einen charismatischen Anführer wie William Wallace, der die Schotten vereint hat und dann gegen die Briten losgelaufen ist. Und jetzt will ich keine Korrektur hier an dieser Stelle hören. Und, ne? So ein Typ General einfach oder so ein Typ Anführer, die es ja bestimmt irgendwo irgendwie mal gab. Ne? Leute, die die Armee versammelt haben und die Menschen haben für den irgendwie gekämpft oder für die Sache, für die er stand. Und der ist dann dabei und der läuft dann los und der motiviert die halt immer wieder, nicht wegzulaufen. So, ne? Dann funktioniert das ja. In der britischen Kolonialarmee behaupte ich jetzt, so viel haben wir ja aus den letzten Reppchen gelernt, dass die Offiziere nicht besonders beliebt waren bei den Soldaten. Die haben auch nicht irgendwie für die gekämpft, die haben halt einfach ihr Ding dort gemacht. Warum genau laufe ich jetzt nicht weg, nur weil der General darum lungert?
Also die heroische Antwort oder das, was...
Weil der alle hängen lässt?
Basically?
Ja, nee, tatsächlich rein praktisch. Der wird ja nicht jeden erkennen können, um dann jeden aufzuhängen, der weggelaufen ist.
Praktisch ist hier nicht der Punkt. Wäre irgendwas praktisch oder auch nur logisch gewesen, hätte es keine britische Herrschaft in Indien jemals
gegeben.
Nein, aber
okay, warum laufen die nicht weg?
Weil sie sonst aufgeknüpft werden.
Aber wie will der General sagen, wer aufgeknüpft werden muss? Der kennt die doch alle gar nicht.
Ja, aber das ist der Moment, wo es unlogisch wird. Du hast praktisch gesehen völlig recht.
Ja.
Trotzdem hat es funktioniert.
Also die laufen nicht weg, weil die Vollidioten sind und nicht checken, dass niemand die aufknüpfen würde.
Basically.
Also der sagt, wenn du wegläufst, dann erhänge ich dich.
Nein, das sagt er nicht.
Ich meine, wie viele Soldaten sind da? Naja, aber alle wissen, dass es so. Alle wissen, wenn du wegläufst, wirst du erhängt.
Ja.
So, jetzt hast du einen General und wie viele Soldaten? 1000, 5000?
10 bis 20.
1000, ja. Klar kennt der jeden. Natürlich weiß der, wer dann weg.
Ja, aber Moment, jetzt vergisst du wieder was.
Kannst du machen, was du willst.
Du tust ja jetzt so, als wären die Soldaten alle ein Akteur. Die echte, also die praktische Gefahr ist ja
nicht,
dass der General dich aufknüpft, sondern das Szenario, also das, wovor du Angst haben musst, ja, wenn wir versuchen, das rational zu betrachten, ist ja, dass dein Nachbar sich denkt, oh, guck mal, der läuft weg, da ist der General, ich fange den jetzt und zeig dem General, dann werde ich belobigt.
Ja, okay. Ja, das, aber das wird ja genauso funktionieren, wenn der General nicht im Getümmel wäre.
Ja,
also der General im Getümmel ändert nichts an der Situation.
Deswegen war das ja sozusagen weniger romantische Antwort. Die romantische Antwort, die es auch in Militärhandbüchern geschafft hat, ist halt, dass durch die grandiose Beispielfunktion des ach so erhabenen Offiziers und eben auch Generals die Moral der Truppe gestärkt wird.
Bla, 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 bla. Ja, deswegen
nur wieder,
diskutieren wir die gar nicht, weil die Bullshit ist. Also die, okay. Ja, ich weiß, die ist halt Bullshit. Wissen wir beide. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Du arbeitest doch auch nicht, machst auch nicht lieber Überstunden, nur weil der Vorstand damit rumsitzt. Im Zweifel nervt es dich nur mehr.
Ja, aber viele Menschen, aber das ist doch ein bekanntes Phänomen. Wenn Chef da, dann Überstunde oder mindestens halt Minimalstunden, also Mindeststundenanzahl. Wenn Chef nicht da, dann ist auch mal 2 Stunden
aber
früher Feierabend.
Und aus welchem Grund? Nicht wegen dem Moralboost, den der Chef macht. Warte mal kurz. Muss mal kurz Pause machen.
Oh, endlich mal wieder eine Pause im Podcast und ihr wisst alle, was das heißt. Werbung für uns.
Hilft der Erzählturbine zu wachsen, abonniere unseren Podcast.
Werbung Ende. War das nicht ein cooler Jingle?
Da ist er wieder.
Alles gut?
Ja.
Weiter. Also der Typ mit der lustigen Uniform nimmt jetzt halt Sharp mit, offiziell als Verbindungsmann zwischen Bautrupp und Nachschub. Und ja, die Einschätzung von Elliot, wie lange sie brauchen, um die Straße und alles zu bauen, was sie bauen müssen, damit sie dann die Mauern der Festung niederschießen können. Inklusive Niederschießen der Mauern, schätzt er 2 Wochen. Brauchen sie für alles.
Mhm.
Und die Maraten denken, es sind Monate.
Okay, wer von beiden hat recht?
Die Britin, die kennen die modernen Möglichkeiten viel mehr. Hier ist halt auch wieder wichtig, dass die Mauern, die eigentlich aus einer Zeit vor Kanonen stammen, das heißt, die Dinge, die man so tun müsste, um sie gegen Beschuss zu sichern, sind nicht da. Also namentlich ein Glacis ist so Nummer 1, was du haben willst. Das ist im Prinzip so ein bisschen angeschüttete Erde ans Fundament der Mauer. Und ganz wichtig, warum diese Mauern, und da haben die wirklich viel Übung drin, diese britischen Kanoniere. Warum diese Mauern besonders einfach zu knacken sind, sie sind alt. Also viele dieser Mauern, gerade in Indien, sind eigentlich ursprünglich aus Lehm oder haben eine Füllung aus Lehm. Das wäre eine Vollkatastrophe, wäre das frischer Lehm. Der ist aber Jahrhunderte alt, also komplett durchgetrocknet und damit zerbröselt es alles ganz hervorragend. Wichtig hierbei ist zu verstehen, dass so eine Mauer nicht einfach nur ein Berg Steine ist, also eine einfache Ziegelmauer ist, sondern wenn wir hier von Mauern im Festungsbau sprechen, dann sind das immer mal mindestens 2 Ziegelmauern, in deren Mitten ein Haufen Dreck ist.
Mhm.
Ja, es ist viel zu aufwendig, so einen fetten Gang, also irgendwas 2 Meter dickes, halt wirklich mit Steinen zu bauen. Sondern was du normalerweise machst, sind 2 Außen- und Innensteine Mauern und dann wirfst du halt Dreck rein.
Ja, das habe ich verstanden.
So, als sich diese Situation jetzt also auflöst da mit dem General, überlegt sich der noch im Nachhinein, dass er dem Sharp eigentlich noch was Gutes tun will. Weil er den, auch wenn Sharp das nicht merkt, aber der mag den wirklich. Und der, weil er sich jetzt eben so viele Gedanken macht, dass er eben eigentlich einen Bärendienst erwiesen hat mit dieser Beförderung, weil das, ne, Offiziersleben ist teuer und er hat halt keine finanziellen Reserven und so, denkt er sich, alles klar, ich habe mich nie persönlich sozusagen bedankt, also ich habe in meiner Rolle als General ihm gedankt, deswegen die Beförderung, aber als Individuum halt noch nicht. Ich schenke dem mal 1 meiner Fernrohre. Erstens habe ich davon 30, zweitens kann er das halt wunderbar verscherbeln.
Mhm.
Der gibt noch in Auftrag, dass man da drauf graviert, sowas in Dank Wellesley, aber das wird er ihm dann halt später zukommen lassen und zeigt uns halt hier nochmal eine andere Rolle dieses ansonsten als sehr kühl gezeichneten Generals. Kurzer Spoiler, Sharp wird dieses Fernrohr natürlich niemals verkaufen.
Natürlich.
Weil er ja so honorable und ehrenhaft und Dinge ist. So, ein bisschen fast forward, die bauen jetzt halt diese Straße erstmal. Und dabei werden sie natürlich, das hatten wir ja schon gesagt, immer wieder angegriffen. Mit eben Scharfschützen, aber auch von rummarodierenden Maratentruppen, die nicht in der Festung sind, aus den Hügeln und aus den Wäldern. Dabei wird Major Elliot tatsächlich auch angeschossen und ist damit aus dem Spiel und muss ersetzt werden. Ne, weil das Getroffenwerden von so einer Kugel zu der Zeit ohne Desinfektionsmittel und so, selbst wenn es nur eine Fleischwunde ist, ist tendenziell immer tödlich. Man hat da halt auch das mit der Infektion und so alles noch nicht verstanden. Aber für den Effort, diese Straße und die alles andere zu bauen, ist das nicht sonderlich schlimm. Weil eigentlich die Oberen bestehen drauf, dass wenn sowas gebaut wird, ein Ingenieur dabei ist. Aber diese Soldaten, die das machen, machen halt seit Dekaden nichts anderes. Die wissen schon, wie das geht. Und das ist auch, dass er das weiß und das auch sagt, macht den Nachfolger von Elliot, einen Major Stokes, sofort bei allen total beliebt. Das ist so ein völlig verstrahlter Typ, der halt ankommt, irgendwie sagt, hallo, ich bin hier Ingenieur. Ach, schöne Straße baut ihr da. Also, ich weiß, ihr braucht das nicht. Wenn ihr wollt, kann ich da mal drauf gucken, aber wahrscheinlich wisst ihr es eh besser. Und da ist natürlich irgendwie der Bausergeant und so höchst erfreut und sagt, willkommen, bester Ingenieur, den wir je hatten. Für Sharp ist die Ankunft von Stoke mehrschneidig sozusagen. Zum einen freut er sich total, weil auch die kennen sich. Das liegt daran, dass wenn du quasi bekannt mit einem Ingenieur zu der Zeit bist, dann kennst du alle, weil die hängen, wenn sie nicht gerade irgendwo in der Pampa sind und irgendwie so einen Straßenbau beaufsichtigen, hängen die immer alle zusammen rum und es gibt super wenige von denen. Also lass das 3 Dutzend britische Ingenieure in ganz Indien sein, so das Level von es gibt kaum welche.
Okay, krass.
Ja, tatsächlich war Stokes auch derjenige, zu dem Sharp Ende des letzten Buches die Frau, die er sich da angelacht hatte, das macht Sharp ja in dem Buch, hingeschickt hat, dass sie von da halt irgendwie weiterreisen kann. Und jetzt erfährt er halt von Stokes, dass die sich abgesetzt hat nach Mississippi, also nee, nach Louisiana, aber ist ja auch egal.
Ja.
Also nichts mit ja, auf Sharp aber weit warten. Weg. Ja, weg. Nix mit auf Sharp warten. Mhm. Besonders betrüblich dabei, die hat gut die Hälfte seiner Diamanten mitgenommen.
Das ist doof. Aber ja. Nur die Hälfte, das ist ja auch okay. Ja,
das waren halt die, die nicht mehr in seinen Rocksaum gepasst haben.
Mhm.
Also und okay würde ich das jetzt nicht nennen, aber verschmerzbar vielleicht.
Es ist nur die Hälfte, nicht alle.
Ja, halt schon scheiße, aber könnte scheiße sein.
Außerdem, wenn man jemandem sagt, wo die Diamanten, wenn man halt verrät, wo die Diamanten sind, dann muss man damit rechnen, dass die Diamanten weg sind.
Na, war ja noch schlimmer. Er hat sie ihr gegeben, dass sie drauf aufpasst.
Tja, dann eigentlich sehr nobel von ihr, dass sie nur die Hälfte genommen hat.
Die anderen hat er ja für, bei sich behalten, die konnte er nicht
mehr. Ach so, ja.
Also sie hat alles geklaut, was man ihr anvertraut hat.
Ja, waren die nicht irgendwie verheiratet oder so?
Ja, so mehr so feldverheiratet mehr. Also eigentlich.
Naja gut, dann ist es natürlich eine, dann hat sie sich Feld scheiden lassen und dementsprechend Gütertrennung, dies, das, 50%, dies, das.
Ja. Vor allen Dingen ist es halt was Faktisches, also die ist schon vor 3 Monaten weg, ne? Also es ist jetzt auch nicht mehr brandheißer Scheiß, nur er wusste es halt nicht.
Ja.
Das ist die eine Schlechtin.
Naja, passiert.
Ja, so hakt das Sharp im Wesentlichen auch ab. Das ist aber nur die eine schlechte Nachricht, die Stokes mitbringt. Die zweite schlechte Nachricht, die Stokes mitbringt, ist, dass er in Begleitung von Sharps alter Einheit hier angekommen ist. Und die lungern jetzt also hier auch rum.
Das ist schlechter für ihn.
Das ist schlechter für ihn. Vor allen Dingen bedeutet das auch, sollte jetzt irgendwie Hexville halt zu seiner alten Einheit verschwinden wollen, dann bedeutet das halt, dass er jetzt nur noch über die Straße muss. Mhm. Das ist nicht hinreichend weit weg.
Ja, gut, da kann er aber nicht bleiben mit seiner alten Einheit.
Hexville, warum nicht?
Der ist ja jetzt bei der neuen Einheit. Und dann kannst du nicht einfach zu der anderen Einheit gehen Hexville, und sagen, hallo, hier bin
Hexville,
ich jetzt.
Hexville, der böse Sergeant. Nicht er.
Ja,
Richard Sharp. Hä? Ich verstehe
ja, ich
dann
weiß,
aber nicht.
Aber auch der... Nee, der ist doch jetzt, der arbeitet doch jetzt in einer anderen Einheit.
Ja, aber nur.
Wenn er jetzt wieder zu seiner anderen Einheit geht.
Hexville, ja, also Hexville ist hier, weil seine alte Einheit ihn geschickt hat, Sharp zu holen. Das ging nicht. Da war quasi die Offiziere davor.
Ja.
Und dann blieb der einfach da und hat sich Arbeit gesucht. So. Jetzt soll der eigentlich, hatte den Befehl, wieder zurück zu seiner alten Einheit zu gehen. Und das ist ja auch, was der General gesagt hat. Der soll gefälligst verschwinden. Aber dann mit dem Kompromiss,
aber sind die nicht pisst auf den, weil er einfach nicht wiedergekommen ist?
Ja, das war alles sehr schwierig. Ja,
also die alte Einheit?
Theoretisch schon. Aber das müssen Sie verstehen, Herr Kapitän. Das war alles so schwierig hier und der Sharp und dann konnte man und dann mein Bein und ich konnte nicht reisen. Das ist auch. Das ist auch etwas, was man immer vergisst, dass die Zeit alles nicht so schnell war. Ne? Also heute, du verabschiedest dich von deiner Einheit und man hört 2 Tage lang nichts von dir. Riesentrara. Vor 200 Jahren, du bist mal so ein halbes bis dreiviertel Jahr abwesend. Ja, kann schon mal vorkommen.
Mhm.
Und so würde das hier auch laufen.
Ja, okay.
Die Wege sind auch weit und dann weiß ich nicht, dann hatte ich Hunger und war abgelenkt und alles ist immer sofort ewig, ne? Also
hatte ich Hunger und war
abgelenkt? Naja, es ist alles auf diesem Level. Also du wirst im Zweifel, sagst du halt, ich war krank. Dann ist jedem klar, dass du erstmal 6 Monate außer Gefecht bist.
Hm, ja, 6 Monate Krankschreibung wäre auch was, ne?
Ja, machst du 2 Mal im Jahr?
Ja, bist ja eine Woche außer Gefecht und hast dann 5 Monate und 3 Wochen Urlaub. Warst abgelenkt wegen Hunger.
Ja, oder noch plausibler, das Vibesvolk begegnet, dann konntest du ja den Weg zurück nicht finden.
Das wäre gegangen, das zu sagen.
Das weiß ich nicht. Da ich heute aber noch eine Reportage über Frauen bei der Bundeswehr gehört habe und noch in den 80ern irgendwie die Begründung gegen Frauen in der Bundeswehr war, dass Männer sich dann nicht konzentrieren können, wenn die da sind.
Ja gut, aber das ist bis heute irgendwie die Begründung, warum, keine Ahnung, 16-jährige Mädels irgendwie in der Schule irgendwas nicht tragen dürfen.
Ja, es war damals Baller und ist heute Baller.
Ja, aber da musst du halt nicht in die 80er gehen, das ist... Das ist wahrscheinlich heute noch irgendwie Begründung.
Ja, aber ich habe halt keinen Podcast über heute gehört, sondern über die Bundeswehr in den 80er Jahren.
Ja, okay. Und dann wollte ich nur sagen, das ist halt immer noch so.
Ja, ist ja gut.
Also es hat sich nichts geändert.
Schon.
Okay.
Frauen dürfen jetzt Girokonten haben.
Das durften die in den 80ern auch.
Zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ja, ja. Würden wir über das 13. Jahrhundert sprechen, würde ich dir zustimmen, wenn es um Zeiten geht, die zum eigenen Leben gehörten oder irgendwie so ein Jahrhundert oder so den letzten 100 Jahre betreffen, macht das schon einen Riesenunterschied. Also es macht ja schon einen Unterschied, ob etwas noch irgendwie zu unseren Lebzeiten Usus war oder dann schon eine Generation lang nicht mehr.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Außerdem ist mir nicht entgangen, dass du Jahrhunderte diskriminierst.
Wieso diskriminiere ich Jahrhunderte?
Das 20. Jahrhundert ist voll wichtig, aber das 13., wen interessiert das schon?
Ja, die Leute aus dem 14. hat das super interessiert. Aber ist jetzt mal unabhängig davon, dass im 13. Jahrhundert noch nicht so viel passiert ist, was dann für uns noch in irgendeiner Form relevant ist, weil es fucking lange her ist und im 20. und im bisher gelaufenen 21. Jahrhundert ständig irgendwie Dinge passieren, die für uns sehr relevant sind. Das werden die Leute im 23. Jahrhundert werden sich sagen, pff, who cares? Aber wir beschäftigen uns schon sehr viel damit, was irgendwie in den letzten paar Jahren gelaufen ist oder in den letzten paar Wochen oder in den letzten paar Tagen, weil das ja für uns eine Relevanz hat.
Alles, was du sagst, ist richtig und trotzdem ist das alles sozusagen
ja.
Ageism. Wen interessiert das 13. Jahrhundert? Das ist alt.
Das kann gerne und langweilig und völlig irrelevant. Also ja, ist okay für mich. Das 13. Jahrhundert kann gerne kommen und sich irgendwie beschweren. Was willst du mir tun?
Wir haben also beide recht. Das ist doch gut.
Weil
du hast recht, dass das 13. Jahrhundert weniger relevant ist als das 20. Jahrhundert und ich habe recht, dass du Jahrhunderte diskriminierst.
Ja.
Ich schließe mich da ja, übrigens
ja
nicht, an.
Nee,
ich
das ist auch. Ja keine Diskriminierung. Diskriminierung.
Du verweigerst
ja, du
dem
findest aber das
13.
Jahrhundert wichtiger als das 20.
Ich habe doch gerade das Gegenteil gesagt.
Ja, was ja auch nur dann Diskriminierung ist, es ist ja nur dann Diskriminierung, wenn es nicht gerechtfertigt ist. Oder der Grund, warum ich dem verweigere, nicht gerechtfertigt ist. Aber nur weil ich jemandem oder einem Jahrhundert etwas verweigere, ist es nicht automatisch Diskriminierung.
Ja, aber der entscheidende Punkt bei Diskriminierung ist, dass es nicht gerechtfertigt ist.
Und ja, aber
halt
es ist
nicht,
ja gerechtfertigt,
der Bäcker,
dass ich das 13. Jahrhundert für weniger
Egon
wichtig halte.
Egon keine Brötchen
ja.
nicht verkaufen, weil Egon ja. 80 ist.
Ja, genau. Aber ich sage, das 13. Jahrhundert interessiert nicht, weil es nicht relevant ist. Dass es lange her ist, ist halt nur die Herleitung, warum es nicht relevant ist. Ich hasse es oder ich finde das 13. Jahrhundert nicht irrelevant, weil es alt ist, sondern weil es halt irrelevant ist.
Und du findest es irrelevant, weil es alt ist.
Und auch nicht komplett.
Merkst du, ne?
Nicht in dem, ich finde es irrelevant, weil es super lange her ist und die einzelnen tagespolitischen Entscheidungen der damaligen Könige keinerlei Einfluss auf mein Leben mehr haben. Wohingegen die tagespolitischen Entscheidungen der aktuellen Herrscher schon Einfluss auf mein Leben haben.
Ich habe ja gesagt, wir haben beide recht.
Ja, nein, ich behalte es für sehr gerechtfertigt, was ich sage. Da sehe ich kein ungerechtfertigtes. Ich widme dem 13. Jahrhundert ja auch einen Teil meiner Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass es das gab und da ist auch bestimmt irgendwas Wichtiges passiert.
Findest
und
du auch
damit
gut?
Damit habe ich mich irgendwann beschäftigt. Ich habe nichts geändert. Das war ein wichtiges Jahrhundert, weil und das 13. Jahrhundert gäbe es auch das 14. und 15. nicht und daraus folgen dann eben auch das 20. nicht. Entscheide mich nur, ihm weniger Zeit zu widmen als dem 20. und 21. Jahrhundert und das ist jetzt keine Diskriminierung.
Okay.
Also keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung.
Ich möchte einfach weitermachen, deswegen sage ich alles, was notwendig ist, um das zu erreichen. Hiermit gesagt.
Damit willst du nur nicht zugeben, dass ich recht
habe. Ich habe schon 100 Mal gesagt, dass du recht hast.
Nein, 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 du hast gesagt, wir haben beide recht. Wir beide wissen, das ist ein Riesenunterschied.
Du bist eine Teilmenge von wir.
Und jetzt tu nicht so, als wärst du irgendwie... Ja, wir beide wissen, dass das so nicht funktioniert. Jetzt tu nicht so, als wärst du in irgendeiner Form agreeable.
Was? Bin ich nicht? Sei nicht so gemein.
Ist du ganz genau. Ich bin nicht gemein.
Bist du ein gemeiner Diskriminator?
Ich habe niemanden diskriminiert. Ob ich gemein bin, also gemein sein ist okay für mich. Das mit dem Diskriminieren nicht.
Gut.
Weil es sachlich falsch ist.
Okay. Genau. So, das heißt, die Ankunft des alten Freunds von Stokes ist jetzt für Sharp überschattet mit vielen schlechten Nachrichten. Und weil derer jetzt gerade in dem Moment noch nicht genug sind, kommt jetzt auch noch ein Bote in Gestalt eines indischen Kudis, also einer der Transporteure von Waren. Ne, das hatte sich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen eingespielt, dass die Waren irgendwie kommen, Sharp immer die Zettel unterschreibt und dann halt die Ware da bleibt, der Kudi zurück mit dem Zettel geht und dann halt seine Kohle bekommt. Und einer von denen sagt jetzt, Sahib, Sahib, bitte einmal ins Hauptlager kommen, ne, Befehl von da.
Ja.
Er wird zurückgesammelt, weil es ein riesiges Problem mit jeder Menge gefälschten Lieferscheinen gibt. Es gibt erst ein bisschen Verwirrung darum, wo es geht, weil immer von Sheet die Rede ist, was sich natürlich als Sheet herausstellt. Und ja, deswegen muss er da jetzt hin. Im Lager trifft er direkt auf seine alte Einheit und die sind total ab. Also, und da gibt es zwei Reaktionen jetzt auf ihn. Die eine ist pure Ablehnung und Hass und die anderen machen sich über ihn lustig.
Okay, das ist ja unangenehm.
Ja, muss er jetzt halt durch als Lurch, wenn er Frosch werden will und geht weiter zu Torrens Zelt. Da trifft er auf den neuen Schreiber, von dem wir ja wissen, dass er ein, dass er quasi ein Angestellter von dem neuen quasi Hehler ist. Und der ist total clever, aber auch allglatt und zeigt ihm jetzt halt die Lieferscheine und sagt, hier stimmt was nicht, ne? Wir haben quasi mehr Lieferscheine als ausgegebene Ware. Und ja, da stellt sich raus und das kann Sharp so sofort klären, welche nicht von ihm unterschrieben sind. Die sind zum einen, er hat nur einen Bleistift und keine Feder. Zum einen sind sie halt mit Feder und Tinte geschrieben. Und zum anderen, es ist einfach eine völlig andere Unterschrift. Also es wäre extrem easy, die beiden auseinanderzuhalten.
Aber ist ja egal. Zettel ist Zettel.
Ja, und was der Schreiber jetzt halt von Sharp will, ist, dass er jetzt diejenigen Coolies identifiziert, die nicht bei ihm waren. Das heißt, was sie jetzt machen, sie laufen jetzt durchs Lager. Coolies sind aufgrund ihrer Kleidung und des neben ihnen stehenden Handkarrens sehr deutlich zu erkennen. Und dann soll er halt sagen, welche nicht bei ihm waren. Und der Schreiber weiß ja, welche bei ihm waren. Und halt die, ne, die Differenz sind dann die Betrüger. Also machen sie sich jetzt auf und gehen da einmal durchs Lager. Und ja, es ist gar keine Herausforderung für Sharp, zu sagen, der war da, der war da, der war da. Und ja, der Schreiber sagt, okay, ja, aber der hat auch Zettel abgegeben. Okay, der war nicht da, dann ist das wohl einer. Und ja, dann gehen so ein bisschen ins Lager, gehen sie halt auch da in eine spezifische Zeltgasse. Ja, und das ist der einzige Grund, warum Sharp gesammelt wurde, denn das ist eine Falle. Zwischen diesem Zelt wird er sofort angegriffen, sind Hakesville und seine Schergen, aka Leute aus der alten Einheit, ne? Da hat Hakesville halt besonders viel Gewicht, das heißt, was die alte Einheit ist wesentlich eine Verstärkung für Hakesville. Die schlagen ihn nieder, stehlen jetzt die Edelsteine, die sie finden können, also alles, was in seine Uniform eingenäht ist. Glücklicherweise hat er seinen Tornister jetzt bei Stokes gelassen, also in diesem Vorlager. Das heißt, ihm ist nicht alles verlustig gegangen.
Ja.
Und ja, der bewusstlose Sharp wird jetzt Jamar, also dem Händler, übergeben. Ja, und damit ist Torrens jetzt schuldenfrei. Die einzige kleine, und das ist im wahrsten Sinne wörtlich zu nehmen, Hoffnung für Sharp ist Ahmed, denn der hat zufällig alles gesehen. Und der versucht jetzt Hilfe zu holen, da er hier in dem Lager aber niemanden kann, macht der sich jetzt auf zu Major Stokes. Der ist aber halt 10 Kilometer entfernt, das heißt, das dauert. Aber glücklicherweise wird Ahmed unterwegs von trifft Savagy, das ist ja der Kommandant einer auf der britischen Seite kämpfenden Marateneinheit und ja, ein Freund von Sharp. Und wie Savagy jetzt Sharp helfen wird, ob Savagy Sharp helfen wird, was mit Sharp genau passiert, das finden wir nächste Woche raus.
Jetzt haben wir hier richtig Fahrt aufgenommen in der Geschichte, auch wenn noch niemand irgendwas belagert hat, so richtig.
Ja, wieso doch? Die sind da in ihrer Burg und können nicht raus, weil der auf dem Weg die Briten rumlungern.
Ja, ja, aber das hat jetzt, also bisher hat das relativ wenig inhaltlich mit dem, was passiert, zu tun.
Das stimmt.
Ja, kommt ja vielleicht noch, wer weiß das schon.
Ein bisschen vielleicht.
Wir werden es nächste Woche rausfinden. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis dahin.
Ciao.